Wir sind heute am Ende unserer Predigtreihe über Abraham, Gottes Verheißung folgen. Und ich möchte kurz in Erinnerung rufen, wo wir die letzten Wochen miteinander unterwegs waren. Wir haben angefangen mit dem Thema im Glauben heraustreten und losgehen. Dass es bedeutet, wenn wir mit Gott leben, dass wir auch immer wieder im Glauben Schritte tun müssen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir unterwegs mit Ängsten, mit Furcht zu tun haben und dass diese Spannung auch immer Furcht und Glaube, dass es in unserem Leben immer wieder aktuell wird. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Immer wieder aufs Neue möchte ich mit Gott tiefer, möchte ich mit Gott ganze Sachen machen oder möchte ich Kompromisse auch zulassen in unserem Leben. Jeder Tag ist voll von Entscheidungen. Und wir haben darüber gesprochen, dass Nachfolge Veränderung bedeutet. Und das haben wir am Leben Abrahams auch gesehen und auch kennengelernt, wie er sich auch verändert hat in der ganzen Zeit. Wir sprachen über Glaubensschritte und Treue. Wir sprachen über Zweifel, die wir überwinden müssen. Wir sprachen darüber, dass Gottes Möglichkeiten unsere übersteigen. Immer übersteigen, Gottes Möglichkeiten sind immer größer als unsere. Amen. Er hat viel größere Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, durch unser Leben, in unserem Leben zu wirken, als wir sie haben. Wir sprachen darüber, dass wir mit Gott reden können und besonders die Szene, wo Abraham mit Gott verhandelte, über Sodom und Gomorra. Gott, wenn so viele Leute da sind, dann verschone diese Stadt, wenn so viele da sind. Und er handelte es regelrecht drunter und wir können mit Gott reden. Wir sprachen, dass Gott treu ist, auch wenn wir versagen. Darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Und heute möchten wir schließen, dass wir mit Gottes Hilfe durch all unsere Prüfungen meistern. Mit Gottes Hilfe meistern wir alle Prüfungen in unserem Leben. Und ich spreche eine kleine Warnung aus. Es wird heute ins Eingemachte gehen. Es wird herausfordernd, aber es wird hoffentlich auch ermutigend. Wisst ihr, wenn unser Auto zum Beispiel kaputt ist oder irgendetwas defekt, dann bringen wir unser Auto in die Autowerkstatt. Das ist ganz klar. Wenn an unserem Haus irgendwas oder an der Wohnung irgendetwas defekt ist, dann rufen wir irgendeinen Handwerker an und bitten ihn, dass er zu uns kommt, dass er sich das anschaut und repariert. Wenn eine Hose einen Riss hat oder eine teure Hose oder eine teure Bluse einen Riss hat, was machen wir dann? Wir gehen zum Schneider oder zu jemandem, der gut nähen kann, zur Oma oder was weiß ich. So oder selber, manche können es ja wirklich selber. Und wir lassen das reparieren oder wir machen selber. Also wir haben da jemanden, der das repariert. Was ist aber, wenn unser Leben einen Riss hat? Was ist, wenn unser Leben an bestimmten Stellen kaputt ist oder unter Herausforderungen steht, die immens sind? An wen wenden wir uns da? Haben wir eine Adresse? Haben wir jemanden, wo wir mit dem Problem unseres Lebens hingehen können? Und es ist erschreckend zu sehen, leider, wie viele Menschen mit ihren Problemen nur bei sich stehen bleiben. Sie gehen nicht weiter. Sie suchen sich keine Hilfe und schon gar nicht bei Gott. Viele Menschen. Und das Leben als Christ, das Leben mit Gott ist wie eine Reise. Wenn du eine Reise planst, und wir stehen ja kurz vor großen Reisebeginn, also ich habe das ja so kennengelernt hier im Süden, ich habe so das Empfinden, ab September bis Ende August, Ende der Sommerferien ist irgendwie hier Reisezeit, alle sind weg, alle sind ausgeflogen. Letztes Jahr habe ich an manchen Sonntagen gedacht, es war schon Entrückung, weil die Leute alle gefehlt haben, aber es ist Reisezeit, also im Norden, das kannten wir so gar nicht. Also, weiß nicht, entweder mögen wir nicht so viel Reisen da oben oder wir haben so wenig Urlaub wie ihr hier, nein, Spaß. Jedenfalls, wenn du eine Reise planst, dann, du weißt nicht, was alles auf dich zukommt, oder? Du steigst ins Auto und dann kommt ein Stau und dann stehst du da eine Stunde, zwei Stunden und das Ganze verzögert sich, die Kinder schreien, die wollen was trinken, die wollen auf Toilette mitten im Stau und was weiß ich. Und dann erlebst du plötzlich Dinge oder du gehst fest zum Urlaubsort. Wir waren letztes Jahr, waren wir in Italien auf einem Campingplatz Und als wir zurückkamen, erfuhren wir, dass zwei, drei oder vier Tage später ein Tornado durch unseren Campingplatz durchgekommen ist. Die Schallkopf, ich glaube, ihr habt das live miterlebt, oder? Oder zumindest die Auswirkungen danach. Stell dir mal vor, du kommst mit Sack und Pack, freust dich auf deinen Urlaub, packst schön aus auf dem Campingplatz und plötzlich kommt ein Tornado über deinen Campingplatz. Und der verwüstet alles, da war alles kaputt. Also, unsere Reisen, oder jetzt übertragen auf das Glaubensleben, wir wissen nicht, was kommt, oder? Wir können es nicht wissen. Wir hoffen, wir beten, wir tun, aber du weißt nie, was morgen ist. Wir wissen noch nicht mal, was in 5 Minuten ist, oder? Wir können es nicht vorhersagen. Das Leben mit Gott ist auch nicht ein theologisches Gedankenkonstrukt. Nach dem Motto, wenn ich das und das Buch gelesen habe, dann habe ich es verstanden. Meine Güte, ich habe so viele Bücher in meinem Leben gelesen und so viel schon noch nicht verstanden. Also ich merke, an Büchern scheitert es nicht. Bücher sind genug da. Es braucht andere Dinge. Das Leben mit Gott ist real und Gott ist immer und überall erfahrbar. Amen. Gott ist präsent. Er möchte sich in unserem Alltag zu erkennen geben, überall, wo wir sind. Ihr Lieben, wir sind keine Roboter, die einmal programmiert das ganze Leben funktionieren müssen. Nach dem Motto, ja, schön, ich mache alles richtig. Und wenn ich einen Fehler mache, wenn irgendetwas defekt ist, dann werde ich halt ausgetauscht, wie ein Roboter halt so ausgetauscht wird. Ja, funktioniert nicht mehr und das war's. Aber wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Und wir machen jeden Tag gute und wir machen jeden Tag schlechte Erfahrungen. Wir haben Emotionen, wir haben Bedürfnisse, wir haben Hunger, wir haben Durst. Wir brauchen Bestätigung und wir brauchen Liebe. Ihr Lieben, wir brauchen Bestätigung. Wir brauchen Liebe. Das möchte ich uns als Gemeinde zusprechen und auch einfordern. Fangt an, euch gegenseitig zu bestätigen. Fangt an, auf euch zuzugehen und sagen, hey, das hast du toll gemacht. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Lasst uns aufhören damit. Ja, also ihr wisst, als ich hierher kam, da habe ich diesen Satz, die Kampfansage gemacht. Und das mache ich auch nach wie vor. Geht aufeinander zu. Sagt, was ihr toll aneinander findet. Hey, tolle Frisur. Sagt bitte nicht, die Frisur wäre nicht toll. Ja, also nach dem Motto, ich war ja ehrlich, ich habe ja was gesagt, ja? Also ein bisschen Anstand und Respekt erwarten wir schon miteinander hier. So, dann gib wenigstens ein bisschen Geld dazu und sag hier für den nächsten Friseur oder was weiß ich. Nein, auch das bitte nicht. Sind wir sensibel miteinander, okay? Außerdem hat hier keiner eine schlechte Frisur. Ihr seht alle blendend und toll aus, ja? Ist ja Sonntag, Gottesdienst. Wir lernen, wir haben Erfolg im Leben, auch mit Gott. Wir machen auch Fehler. Wir scheitern. Wir gehen neue Wege. Wir gehen manchmal auch zu alten Wegen zurück. Ach, damals, da habe ich mit Gott Dinge durchlebt, erlebt. Ich war an Dingen dran. Ich möchte da wieder zurückkehren. Ich möchte wieder mehr Bibel lesen. Ich möchte wieder die Gemeinschaft mit anderen Christen aufsuchen. Ich möchte mal wieder in die Gemeinde gehen. Wie viele Leute sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr. Und merken auf einmal irgendwann, war doch nicht so eine gute Idee, so alleine. Mein Glauben, nur ich und Gott, finde ich ja noch nirgendwo in der Bibel. Ich gehe wieder auf alte Wege und ich entdecke wieder Gott in diesen alten Dingen neu. Wir lernen zu vertrauen. Wir machen aber auch die Erfahrung, dass wir misstrauen, dass wir auch manchmal Gott misstrauen und sagen, Gott, da und da verstehe ich dich nicht. Ich misstraue dir da eigentlich. Wir erleben Freude und wir erleben Leid und wir erleben auch Prüfungen. Und oft erleben Menschen, wenn sie einer noch nie dagewesenen Herausforderung gegenüberstehen, dass sie plötzlich auch Gott in einer noch nie dagewesenen Art und Weise erleben. Oder? Die Herausforderungen überwältigen einen, aber man erlebt plötzlich, wie die Herausforderungen von Gott überwältigt werden. Für viele Menschen sind solche Erfahrungen Schlüsselmomente und persönliche Durchbrüche in ihrer Beziehung zu Gott. Wenn plötzlich sich Herausforderungen, Krisen einstellen und sie erleben plötzlich, wow, Gott, du bist da, du hältst mich. Du handelst in meiner Situation. Ihr Lieben, und dennoch bleibt der tägliche Kampf bestehen, jeden Tag aufs Neue. Ich denke, eines der schlimmsten Dinge ist es, wenn man Menschen versucht zu verkaufen, dass das Glaubensleben einfach sei. Nach dem Motto, zum Beispiel den Satz, wenn du zu Jesus kommst, dann verschwinden auch alle deine Probleme. Wisst ihr, diese Haltung und diese Botschaft kann für viele eine katastrophale Falle werden. Ja, es stimmt, es gibt Probleme, die Jesus beseitigt. Ja, es stimmt, Jesus begegnet unseren Herausforderungen und Problemen permanent. Ja, es stimmt, Jesus kann in jeder Situation ein Wunder tun. Aber nein, es stimmt nicht, dass Jesus jede Herausforderung beseitigt. Es stimmt nicht. Oder nicht so, wie wir es uns vorstellen und wünschen. Amen. Es stimmt einfach nicht, dass Gott kommt und alles so, bloß alles wieder beim Alten, nichts passiert, hoppla. Macht das meinen Glauben kleiner? Wisst ihr, unser Glaube, mein Glaube, also wenn ich über mein spreche, dann spreche ich im Wir auch, ja, also unser mein Glaube soll nicht von einem Wunder abhängig sein, sondern von meiner Beziehung zum himmlischen Vater. Es soll nicht von dem Wunder, das geschehen soll, abhängig sein, nach dem Motto, wenn das Wunder geschieht, Gott, dann weiß ich, dass du mich liebst. Sondern nein, es soll schon vorher, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich rechne mit einem Wunder, aber du entscheidest, welches Wunder geschieht in meinem Leben. Amen. Ich möchte jetzt in den Bibeltext reingehen, und zwar 1. Mose 22, 1 bis 19. Ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen. 1. Mose 22, 1 bis 19. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihm vom Himmel, Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Das ist auch eine coole Funktion, Bibel vorlesen lassen. Kann man auch. Mache ich auch immer wieder. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Besuch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht, deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein und du hast mir gehorcht. Danach kehrten sie zu Abrahams Dienern zurück und zogen heim nach Beersheba, wo Abraham wohnen blieb. Hey, ich habe gesagt, es wird herausfordernd. Hier ist nun Abraham. Seit vielen Jahren wartet er nun und hofft er, dass Gott endlich erfüllt, was er versprochen hat vor so vielen Jahren. Abraham hat vieles durchlebt, er hat vieles erlebt, er hat vieles erkämpft und er hat vieles durchkämpft. Man könnte denken, jetzt ist doch langsam mal genug, Gott. Jetzt ist doch mal langsam mal genug. Muss das denn wirklich sein? Noch eine Prüfung, noch eine Herausforderung, noch ein Problem? Kennen wir solche Situationen, in denen sich in uns alles zusammenzieht, sich alles überschlägt und alles auf uns einprasselt? Kennen wir sowas? Und plötzlich so das Gefühl hast, jetzt geht die Welt unter hier. Also zumindest meine Welt. Situationen, in denen negative Emotionen sich so festbeißen, dass man das Gefühl hat, sie fressen einen von innen heraus auf. Kennen wir sowas? Wenn wir unseren Text anschauen, dann kommt er uns so realitätsfern vor. Das Verhalten und die Reaktion von Abraham ist so unnatürlich. Oder? Wer von uns will sich mit so einem Glauben messen? Wer von uns würde eine solche Probe bestehen? Jürgen, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Hallo? Was für ein Glaube. Aber erinnern wir uns an Abrahams Geschichte. Abraham hat zweimal seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Und nur mit der Motivation, dass er überlebt. So zweimal exakt die gleiche Geschichte. Er ist geflohen, er ist nach Ägypten geflohen, weil in Kanaan eine Hungersnot ausbrach und er hat Gott nicht gehorcht, er hat immer wieder gezweifelt, er hat seiner Frau mehr gehorcht als Gott, die zu ihm gesagt hat, schlaf doch mal mit meiner Sklavin, dann kriegst du wenigstens da ein Kind und da kann sich dort die Segenslinie durchsetzen und er tat es. Also, wir erinnern uns, Abraham war nicht immer der Glaubensheld, oder? Er hat viele Kämpfe durchlebt. Er hatte Krisen. Er hatte Zweifel. Und wir haben das in den letzten Wochen beides gesehen. Sowohl Zweifel als auch Glaube. Und finden wir nicht genau diese Ambivalenz auch in unserem Leben manchmal? Zweifel, Glaube. Zweifel, Glaube. Ich bin mit einer Situation konfrontiert und dann habe ich Glauben. Dann kommt die nächste und hier habe ich Zweifel. Dann kommt die nächste und dann habe ich wieder Glauben. Und dann kommt die nächste, da habe ich wieder Zweifel. Wisst ihr, gerade dann, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, dann entsteht manchmal diese Ambivalenz von diesen beiden Dingen. Nun, manche sagen jetzt vielleicht, stopp. Ist ja nett, was du alles sagst, aber ich dachte, Gott stellt niemanden auf die Probe. Ich dachte, Gott stellt keinen auf die Probe. Da gibt's doch Bibelstellen zu. Gut, dann schauen wir uns mal eine Bibelstelle, die oft in diesem Zusammenhang zitiert wird, schauen wir uns an. Jakobus 1, Vers 13. Und dort steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Stopp. Das Wort versucht meint, auf die Probe gestellt werden. Es meint also auch auf die Probe gestellt werden. Man entscheidet sich für das Wort versuchen, weil es bestimmte Aspekte nochmal anders hervorbringt. Also was ist denn jetzt? Auf der einen Seite lesen wir, Gott stellt Abraham jetzt hier auf die Probe, und auf der anderen Seite heißt es, Gott versucht niemanden. Irgendwas passt hier nicht. Willkommen in meiner Welt. Mit diesem Problem ist ständig herausgefordert zu sein. Ja, was machen wir jetzt mit? Steht doch im Wort Gottes. Das Problem ist, ihr Lieben, wenn man Bibeltexte aus dem Zusammenhang reißt, dann kannst du fatale Fehler machen. Lesen wir doch mal, was hier steht im Kontext. Nochmal, Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn, gleicher Vers, kein neuer Vers, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Und weiter heißt es, Vers 14 und 15, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also, in diesem Text, wo es steht, dass Gott niemanden versucht oder probt, prüft, sorry, ist das Thema Sünde im Fokus. Hier geht's um Sünde. Und weil Gott von seinem Wesen her niemals zur Sünde verleitet werden kann, wird er auch uns niemals zur Sünde verleiten. Er wird uns nicht zur Sünde versuchen. Das meint dieser Text. Wenn es hier steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, wofür erprobt? Zur Sünde, zum Sündigen. Hier sind nicht alle anderen Lebenssituationen gemeint, wo wir durch Prüfungen und durch Proben hindurch müssen. Wo unser Glaube auch ein Stück weit auf den Prüfstand kommt und wir einfach selber erkennen, wo wir stehen. Hier geht's darum, ganz klar, der Text spricht darum, wir werden von Gott niemals zur Sünde verleitet oder versucht. Amen. Das heißt, dieser Text kann dafür nicht verwendet werden. Er stellt uns nicht auf die Probe im Sinne der Sünde, um zu sehen, ob wir sündigen oder nicht. Nach dem Motto, so, jetzt bist du irgendwie, jetzt leite ich dich mal mit dem Heiligen Geist zu irgendeiner Situation und ich sag mal total, ja, stellt euch mal eine sündhafte Situation, böse, ja, die einfach gegen Gottes Willen ist und so nach dem Motto, ja, dann schauen wir doch mal, wer jetzt reagiert. Nee, also Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, dass wir im Vorfeld schon uns sagen, ich lasse mich einfach grundsätzlich nicht auf solche Dinge ein. Aber Gott stellt unseren Glauben auf die Probe, damit wir wachsen und reifen. Und dadurch will er unser Charakter und uns von ihm abhängig machen. Eine weitere Beweisstelle ist in 2. Mose 16, Vers 4. Dort steht Folgendes. Da sprach der Herr zu Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Er prüft, ob wir in seinem Willen handeln oder nicht. Ich möchte euch kurz ein Beispiel von dieser Woche erzählen. Wir haben diese Woche eine Wohnungsbesichtigung gehabt hier in Albershausen, weil wir gerade einfach auch schauen, vielleicht hat Gott für uns noch was anderes. Und wir haben hier eine Wohnung angeschaut, ein Haus, also zur Miete. Und das Haus war total super passend, von den Räumen her, wow, ideal. Und die Familie, die gerade drin wohnt, richtig nett, also richtig, wir haben uns super verstanden und das Haus wäre eigentlich ideal, bis auf 1-2 Dinge, die so nicht gepasst haben für uns. Wir haben einfach darüber lange gesprochen, wir haben uns bestimmt 3 Tage den Kopf zerbrochen und machen wir das oder nicht, ist es das Richtige oder nicht. Und kennt ihr so Situationen, wo du entscheiden kannst und du weißt nicht, was jetzt Gottes Wille ist? Also wir hatten kein klares Reden. Wir hätten uns dafür entscheiden können, aber irgendwas war da, so ein gewisser Unfriede. Aber ist der Unfriede jetzt von Gott oder ist der Unfriede, weil du dir jetzt irgendwie komische Gedanken machst? Kennt ihr sowas? Und in dieser Zeit fing ich an, irgendwie ein bisschen Stress zu machen innerlich. Ich habe gemerkt, wir brauchen hier eine Entscheidung. Und das Ganze hat mich total unter Druck gesetzt. Also so unter Druck, dass ich manchmal ein bisschen emotional geladener mit meiner lieben Frau gesprochen habe. Also ich habe sie nicht angeschrien. Also, aber ich war ein bisschen garstig. Kennt ihr das Wort? Sagt man das hier im Schwabenland auch? Garstig, ja? Und wir haben uns in diesen 3 Tagen zu einer Entscheidung durchgerungen, nein, das ist es nicht. Und nach diesen 3 Tagen, so habe ich zu Gott gesagt, ich, der Pastor, ja, habe gesagt, weißt du, ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe ihn nicht. Warum mussten wir das jetzt erleben? Wenn es nicht Gottes Wille war, warum hat er uns da reingeführt? Warum war das alles so toll und hier und da? Wir zerbrechen uns 3 Tage den Kopf. Ja, wir gucken, wie wir die Kinder bespaßt kriegen, den Tag über, dass wir stundenlang miteinander reden können. Warum machen wir das jetzt hier durch? Und ich war richtig aufgewühlt. Ich war richtig, ihr geht wahrscheinlich völlig anders mit so Situationen um. Aber ich war richtig so, ich verstehe es nicht. Das hat mich irgendwie einfach gewurmt, ja. Und dann sagt meine liebe Frau, vielleicht will Gott uns einfach über diese Dinge etwas zeigen und lernen und einfach, dass wir einfach bestimmte Dinge, guck mal, wir sind doch jetzt auch schlauer, wir wissen jetzt umso mehr, was wir eigentlich möchten an Haus und Wohnung. Ja toll, okay, jetzt wissen wir, dass wir dies brauchen und hier und da, aber schau mal, wie es mir eigentlich geht und bla, und ich verstehe eigentlich Gott nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, vielleicht gibt es Situationen im Leben, das habe ich dann gesagt, so fromm, da müssen wir Gott einfach nicht verstehen. Wir müssen ihn einfach nicht verstehen. Sagt sie, ja genau. Und weißt du was noch, sagt sie. Vielleicht siehst du jetzt auch selber noch mehr, wo deine Baustellen sind, wie du reagierst in bestimmten Situationen. Ja, ich hab dich sehr lieb, Schatz. Du hast recht. So, ouch. Aber so richtig ouch. Ich bin diese Woche so richtig auf die Nase gefallen. War das eine Prüfung? Das hat Dinge in mir hervorgebracht, die ich dachte, ich schon längst irgendwo erledigt habe. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, das passt total. Ein Mann fand ein Kokon der Kaisermotte und nahm ihn mit nach Hause, um zuzusehen, wie die Kaisermotte herauskommt. Eines Tages erschien eine kleine Öffnung und für mehrere Stunden kämpfte die Motte. Sie konnte den Körper allerdings nicht über einen bestimmten Punkt herauszwängen. Der Mann dachte, dass etwas nicht in Ordnung sei. Der Mann nahm eine Schere und schnippte den Rest des Kokons ab. Die Motte kam hervor, ihr Körper war groß und geschwollen, die Flügel klein und verschrumpelt. Er erwartete, dass sich die Flügel in ein paar Stunden in ihrer natürlichen Schönheit ausbreiten würden, aber sie taten es nicht. Anstatt sich zu einer frei fliegenden Kreatur zu entwickeln, verbrachte die Motte ihr Leben mit einem geschwollenen Körper und verschrumpelten Flügeln. Der zusammenziehende Kokon und der Kampf, der notwendig ist, um durch die winzige Öffnung zu gehen, war entscheidend, die Flüssigkeit aus dem Körper in die Flügel zu drücken. Das gnädige Angreifen des Mannes war in Wirklichkeit grausam. Manchmal ist der Kampf genau das, was wir brauchen. In 1. Mose 20, 1 bis 2 lesen wir, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abrahams lang ersehnter Wunsch und Traum war nun in Erfüllung gegangen. Ich habe endlich meinen Sohn, der mir verheißen wurde. Und dann in 1. Mose 21, 1 bis 2, wir springen ein Kapitel weiter, sagt Gott, Abraham, hier bin ich, sagt Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Boah. Versuchen wir uns doch mal in das reinzuversetzen. 25 Jahre wartet Abraham auf seine Verheißung, auf die Erfüllung dieser Verheißung. Ein Sohn, der durch Gott viele weitere Nachkommen kommen sollen. Und nun soll er diesen lang ersehnten Sohn opfern. Wisst ihr, wenn Abraham je die Freiheit gehabt hätte, Gott in Frage zu stellen, dann in dieser Situation, oder? Dann da, sagen Gott, irgendwas geht hier falsch. Also ich habe ja schon gemerkt, in meinem Leben hast du hast an mir irgendwie einen speziellen Plan, aber das geht zu weit. Mein Sohn opfern? Aber was wirklich krass ist, Abraham fängt nicht an, mit Gott zu reden. Er fängt nicht an, mit Gott zu diskutieren. Kein Warum, kein Wieso, kein Wozu, nichts. Was lesen wir stattdessen? Wir lesen, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hat. Ich frage mich, wie seine Nacht gewesen ist. Also ich könnte nicht schlafen. Ich hätte kein Auge zugemacht. Ich hätte angefangen zu fasten und zu beten für diese Nacht. Ist ja nicht schwer, nachts zu fasten, ne? Ja, wir sind oft so religiös manchmal. Wenn wir das so lesen, dann kann uns schnell der Gedanke kommen, das hier, also das, was wir hier lesen, ist eigentlich unmenschlich. Unmenschlich. Welcher Vater würde so reagieren? Welcher Vater? Ich sag euch eins, ich habe für manche Dinge einen großen Glauben, aber hier hätte Gott mit mir ein Problem. Spätestens da. Und Gott kennt nicht, wie ich mit ihm reden kann. Ich kenne auch Gott, wie er mit mir reden kann. Also, wisst ihr, diese Geschichte ist seit Jahrtausenden von den Menschen respektiert und respektiert als ein Teil von Abrahams Geschichte. Ja, es ist hart, aber ja, wir respektieren das. Aber im 19. Jahrhundert erhoben plötzlich schlaue Leute den Vorwurf, Abraham glaubt an einen heidnischen Gott, der Menschenopfer fordert. Abrahams Gott kann nicht der Gott der Bibel sein. Abrahams Gott ist ein heidnischer Gott, der Menschenopfer fordert. Ein Gott der Liebe würde so etwas niemals tun. Das ist willkommen in der historisch-kritischen Theologie. Wird alles auseinandergenommen und Abrahams Gott ist nicht Gott. Der ist nicht der Gott der Liebe. Es gab sogar 1979 einen Romanautor, der Folgendes in einem seiner Romane schrieb. Ich glaube nicht an Opfer, Zitat, also ich glaube nicht an Opfer. Wenn die Geschichte von Abraham und Isaak wahr ist, war Abraham geisteskrank und nicht religiös. Das war und das ist die gängige Meinung vieler historisch-kritischer Theologen, die das sagen, das geht nicht, das passt nicht, das kann nicht sein. Und wir spüren, dass diese Geschichte von Abraham und Isaak mit der Vorstellung vieler Leute über Gott heute überhaupt nicht zusammenpasst. Ein Gott der Liebe würde sowas niemals machen. Ein Gott der Liebe würde seinen Sohn niemals ans Kreuz bringen. So grausam kann kein Gott der Liebe sein. Und die Gemeinden werden immer voller von dieser Theologie. Die werden durchsetzt, durchdrungen. Freikirchlichen Gemeinden, wo Leiter und Pastoren plötzlich aufstehen und sagen, das Kreuz, so wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, das war so nicht. Weil ein Gott der Liebe würde das niemals zulassen. Wisst ihr, Hebräer 11 verrät uns einiges über die Sichtweise der biblischen Autoren zu der Geschichte und auch zu Abrahams Einstellung zu seinem Gott. In Hebräer 11, Vers 17 bis 19, steht Folgendes. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar. Also wir sehen, das ist jetzt im Neuen Testament. Also er brachte seinen Sohn als Opfer dar. Wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn seinen einzigen Sohn zu opfern? Wisst ihr, die biblischen Autoren sehen selber diese Spannung. Und sie stellen sich genau die gleiche Frage. Boah, was ist denn hier los? Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber, der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Welcher Vater würde so reagieren wie Abraham? Der Vater, der an einen Gott glaubt, der Tote wieder lebendig macht. Amen. Diese Väter. Welcher Vater würde seinen Sohn hingeben, damit dieser stirbt und die Sünden der Welt auf sich nimmt? Gott, der Vater, der die Macht hat, seinen Sohn vom Tod auferstehen zu lassen. Die Geschichte von Abrahams Opfer Isaaks ist ein prophetisches Bild auf Jesus. Ich möchte nochmal ein Zitat vorlesen. Jeder mag Geschichten erzählen und hören. So besteht ein Großteil der Literatur der Welt aus Geschichten. Liebesgeschichten, Kriegsgeschichten, Abenteuergeschichten. Die meisten von ihnen sind sich sehr ähnlich, obwohl sie über verschiedene Menschen erzählt werden und an verschiedenen Orten und Umständen passieren. Junge trifft Mädchen, ein Problem entsteht. Junge verliert Mädchen, das Problem ist überwunden. Junge bekommt das Mädchen wieder zurück. Sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nur gelegentlich kommt eine Geschichte vor, die so einzigartig ist, dass sie die Vorstellungskraft von Menschen nicht nur in einer Generation, sondern in allen Generationen einfängt. Die historische Aufzeichnung von Abrahams Opferung Isaaks ist eine dieser Geschichten. Ein Theologe schrieb, solange die Menschen in der Welt leben, werden sie sich dieser Geschichte mit Interesse zuwenden. Es gibt nur eine Szene in der Geschichte, durch die es übertroffen wird. Die Geschichte, in der der große Vater seinen Isaak einen Tod hingab, von dem es keine Befreiung gab. Die Geschichte von Abraham und Isaak ist nicht nur irgendeine Geschichte, sie ist Heilsgeschichte. 1. Mose 22, Vers 8 lesen wir, wie Abraham sagt, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Und das war prophetisch. Es war nicht nur auf seinen Sohn gerichtet, sondern Abraham hat hier prophetisch gesprochen, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehnen. Und in Jesaja 53, Vers 7 lesen wir, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Was für einen genialen Gott haben wir. Und in Johannes 1, Vers 29 wird all das erfüllt, indem Johannes der Täufer ihn sah. Am nächsten Tag sah er Jesus auf sich zukommen und sagte allen Leuten, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der Welt wegnimmt. Was für eine Erfüllung der Prophezeiungen. Jesus nahm nicht nur unsere Schuld auf sich, Jesus ist sogar Sieger über jedes Problem und jeden Sturm unseres Lebens. Aber durchlebte viele Prüfungen, die seinen Glauben bis auf die Knochen auf die Probe gestellt haben. Und er durchlebte viele Stürme. Und vielleicht gehst du durch einen Sturm. Oder ein Sturm braust sich gerade zusammen. Vielleicht ist deine Wettervorhersage aktuell positiv, aber wir wissen, irgendwann kommen Wolken. Und irgendwann sehen wir die Sonne nicht mehr. Oder? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, ich komme gleich zum Schluss. Ein Mann und seine Frau waren auf einer Kreuzfahrt. Plötzlich hörten sie über die Gegensprechanlage, wie der Kapitän des Schiffes mit lauter Stimme sagte, wir geraten in einen wirklich ernsten Sturm. Es wird in den nächsten Stunden sehr schlimm werden und ich bitte jeden, sich anzuschnallen und das Nötigste zu tun. Die Frau ignorierte diese Ansage und suchte das Schiffspersonal auf. Sie sagte zum Personal, warum ist das so? Also es ist wirklich eine wahre Geschichte. Warum geraten wir jetzt in diesen Sturm? Warum werfen wir nicht einfach den Anker und warten darauf, bis der Sturm vorüber ist und dann können wir einfach weiter? Das Personal sagte, ich werde mit dem Kapitän sprechen und werde in wenigen Augenblicken bei Ihnen sein. Als er zurückkam, sagte er, der Kapitän hat Ihnen zwei Dinge zu sagen. Das erste, der Kapitän sagt, er hat das Kommando und nicht Sie. Das zweite, wenn Sie sich noch keine Notizen dazu gemacht haben, dann nehmen Sie sich jetzt einen Stift und Zettel und schreiben sich Folgendes auf. Als das Schiff gebaut wurde, wurde es im Wissen gebaut, dass es genauso einen Sturm überstehen muss. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn als Retter in unser Leben aufgenommen haben, den Jesus, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, der über Tod und Hölle triumphierte, tat er all das im Wissen um unsere Stürme und Prüfungen. Amen. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Das ist so mein Schlussplädoyer für die ganze Predigtreihe für den Abraham. Ich will es einfach mal vorlesen. Das Leben ist nicht immer einfach. Und auch wenn wir Jesus nachfolgen und auf Gottes Verheißung vertrauen, bleiben Fragen offen. Herausforderungen bestehen und die Alltagsprobleme lösen sich nicht in Luft auf. Viele Menschen erleben aber Zeiten der Herausforderung im Nachhinein als einen persönlichen Gewinn, den sie nie mehr missen möchten, auch wenn sie da nicht noch einmal durchgehen wollen. Gott prüft unseren Glauben. Gott formt unseren Charakter. Gott bringt aus uns das hervor, was wir aus eigener Kraft nie schaffen würden. Wenn wir Gottes Verheißung vertrauen und ihm folgen, dann erleben wir vielleicht eine Ambivalenz zwischen Zweifeln und Glauben. Aber die Geschichte von Abraham zeigt uns Gott, dass er seinen Plan Schritt für Schritt verwirklicht. Es ist unsere Entscheidung, ob wir diesem Plan vertrauen und uns von Gott formen und führen lassen. Die Schwierigkeiten unseres Lebens können unsere Glaubensmuskeln wachsen lassen und aus uns das herausdrücken, was nicht in Ordnung ist, wie im Beispiel mit der Kaisermotte. Auch wenn wir auf manche Dinge Jahrzehnte warten oder warten müssen, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wie Gott von Anfang an Abraham verheißen hat, dass er einen Nachkommen haben wird und durch diesen Nachkommen ein großer Segen entsteht, so dürfen auch wir darauf vertrauen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch für unseren Alltag Relevanz hat. Als Jesus am Kreuz für dich und mich starb und auferstand, tat er das im Wissen, dass wir einen Weg zu gehen haben, der auf Vertrauen beruht. Für dieses Vertrauen hat er mit seinem Leben bezahlt. Er schrie am Kreuz: "Es ist vollbracht! Der Weg ist frei. Jeder kann den Weg gehen." Der Vater im Himmel erfüllte seine Verheißung, indem er seinen Sohn auf die Erde schickte, ihn hat foltern und sterben lassen und schließlich weckte ihn von den Toten wieder auf. All das, damit wir unser Vertrauen in ihn setzen können und auf das, was er uns verheißen hat. Die Geschichte von Abraham ist eine Geschichte, die eine klare Botschaft hat. Komm, folge mir nach. Was auch immer geschieht, was auch immer passiert, wir haben einen Gott, der nicht nur der Weg ist, sondern auch das Leben und das Ziel. Jesus sagte: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird errettet werden und empfängt die größte Verheißung, die es gibt. Eine wiederhergestellte Beziehung zum himmlischen Vater, wie es von Anfang an gedacht und geplant war." Gottes Verheißung folgen meint Gott zu folgen. Es gibt keine größere Belohnung für jeden von uns, als ein Leben in seiner Gegenwart. Es gibt kein größeres Geschenk, als ihn immer besser kennenzulernen und mit ihm sein Leben zu verbringen. Ich hoffe, dass die Predigtreihe ermutigt hat, aufzustehen, Jesus zu folgen, den Mut zu haben, unsere Schritte zu setzen und darauf zu vertrauen, dass er uns gut und sicher ans Ziel bringen wird. Amen.